Das war schon ein Vorbild, also sich sozusagen trauen, seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen und die zu seinem Lebensinhalt zu machen. Er hat mich damals, wie ich die Universität verlassen habe, also wie ich gekündigt habe, hat er mich furchtbar geschimpft und war verzweifelt, weil er gesagt hat, wie kannst du eine Anstellung beim Staat aufgeben? Wie soll das werden? Du wirst sozusagen quasi jetzt im Abgrund versinken und untergehen und kein Geld mehr verdienen und was weiß ich.
Moin, moin, Hamburg!
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Der Hamburger Inside, dem Podcast vom Magazin Der Hamburger. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist die Adresse für die Extraportion Hamburg-Liebe. Hier triffst du die Leute, die wirklich etwas zu sagen haben. Gedruckt, im schnicken Magazinformat oder zum Hören. Ich bin eure Host Regine Marxen und unser Gast in dieser Folge hat nicht nur selbst eine Menge zu sagen, sondern sie will auch andere zu Wort kommen lassen. Tolga Beierle ist Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Für sie kann Gestaltung die Welt besser machen. Und der Ort, an dem sich das Museum für Kunst und Gewerbe befindet, zwischen Drop-in und Hauptbahnhof, zeigt, wie wichtig genau das ist. Unter Beierles Leitung hat sich das Museum geöffnet. Sie will, dass es Ort und Treffpunkt für alle ist. Für alle, die in Hamburg die Gesellschaft gestalten und verändern wollen. Hier werden die relevanten Fragen dieser Zeit diskutiert. Ich habe Tolga Beierle in ihrem Büro im Souterrain des Museums besucht. Sie ist eine ziemlich beeindruckende Gesprächspartnerin, hochkonzentriert mit feinem Witz. Ich war zu der Zeit stimmlich noch angekratzt. Eine Corona-Infektion hat als Erbe einen schwer kontrollierbaren Hustenreiz hinterlassen. Vielleicht kennt ihr das. Richtig doof zum Podcasten. Zweimal meldete er sich. Tolga Beierle stoppte, ließ mich husten und sprach dann unbeeindruckt weiter. Ziemlich professionell. Okay, aber lasst uns loslegen. Mit der Blitzrunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Fischbrötchen.
Morgens früh oder eher abends spät arbeiten?
Morgens früh.
Lieblingsort in Hamburg?
Nein. Naja, Sie wollten eine schnelle Antwort.
Das ist gut. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Welches Designstück hat Sie zuletzt sehr beeindruckt?
Mehrere Arbeiten bei der Ornamenta in Pforzheim.
Haben Sie da ein Beispiel vielleicht?
Ja, zum Beispiel eine Binding Chapel, die junge Leute, sowohl Modedesigner wie ProduktdesignerInnen entworfen haben, wo es sozusagen um neues Ritual des sich miteinander Verbindens, Bindens geht, statt sozusagen der Hochzeit. Und das war wunderschön.
Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?
Es liegt gerade ein Buch von Jonathan Franzen da, mit dem ich aber nicht wirklich zurechtkomme, das ich wahrscheinlich wieder weglegen werde. Freedom heißt das Buch. Und es leider nervt es mich, muss es weglegen.
Welche Superkraft hätten Sie gerne?
Ich habe das Gefühl, eine Superkraft zu haben, nämlich die, dass ich Menschen liebe.
Was müsste für Sie oder aus Ihrer Sicht dringend mal erfunden werden?
Gelassenheit.
Was ist Ihr Lieblingsmuseum weltweit?
Ich habe zwei, die ich besonders mag. Das beide wegen ihrer Schönheit in der Architektur und im Raum und wie die Kunst dort jeweils wird. Das ist das Colomba in Köln und Louisiana in nördlich von Kopenhagen.
Welches sollte man zuerst aufsuchen, wenn ich jetzt beide aufsuchen möchte? Gibt es da eine Dramaturgie, die passt?
Kommt drauf wirklich drauf an. Also wenn Sie Natur und Kunst gemeinsam erleben wollen und eigentlich eine nicht sichtbare Architektur, die das perfekt in Szene setzt, dann zu Louisiana. Mhm. Wenn Sie wirklich wahnsinnig schöne Architektur und wie Kunst darin noch einmal neu gefasst werden kann, dann aus Colomba.
Da haben wir doch jetzt schon ganz, ganz wertvolle Tipps bekommen und vielleicht nicht die optimale Marketingmaßnahme für Jonathan Franzen und seinen Roman Freedom. Aber ich finde es spannend, dass Sie zu denen gehören, die ein Buch auch weglegen können. Also ich habe dann ja immer den Ehrgeiz, das zu lesen, dann liegt es sehr lange da und wird parallel immer so ein bisschen mitgelesen. Mhm. Und inzwischen neige ich dazu, es dann auch einfach zu hören.
Ah ja,
so nebenbei.
Ich habe einmal, wie ich nach Dresden gezogen bin, hat man mir ein Buch geschenkt, jetzt fällt mir der Autor gerade nicht ein, Der Turm heißt das Buch, Uwe Tellenkamp heißt der der Autor, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ja. So ein Dresdner Autor, der sehr berühmt geworden ist, weil er nach in den, also in 90er oder weiß ich, vielleicht noch 2000er Jahren dieses Buch über die Dresdner Bildungsbürgergesellschaft geschrieben hat in der DDR. Mich hat dieses Buch so wahnsinnig, ich habe es gehört, auf den Autofahrten Wien, Dresden, Wien. Es hat mich so aufgeregt, aber nur weil es in der CD da drin war, habe ich es nicht rausgeschmissen. Ich hätte es, glaube ich, hätte ich es als Buch in der Hand gehabt, ich hätte es wirklich weggeschmissen. Es hat mich wahnsinnig gemacht, weil er so eine unfassbar utrierte Sprache hat, die ich nicht ausgehalten habe. Und ich habe nicht verstanden, wirklich nicht verstanden, was an dem Buch so besonders, also eigentlich hat mich das Buch hat das alles, er ist ja inzwischen auch sehr umstritten, weil sehr rechts orientiert und ich fand es schon zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren inzwischen wirklich unerträglich.
Sie sind, beziehungsweise Sie gelten als Person, die ja auch gerne Dinge anspricht und zur Diskussion einlädt. Das merkt man jetzt ja auch hier schon. Sie sagen so, ich habe ja eine klare Meinung, ich äußere die auch. Wo haben oder an welcher Stelle in Ihrer Karriere haben Sie gemerkt, das ist etwas, mit dem möchte ich rausgehen, ich möchte was machen, wo ich das auch ausspielen kann?
Also ein ganz wichtiger Moment war, ich war unmittelbar nach dem Diplom, ich habe ja Industriedesign an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert und dann hatte ich relativ bald nach meinem Diplom dort auch eine Anstellung und war dort in der neu gegründeten Lehrkanzel für Theorie und Geschichte des Design beschäftigt, habe das auch geliebt, diese Aufgabe. Und bin aber innerhalb der, ich war dort über also 6 Jahre, mehr als 6 Jahre und in der Zeit draufgekommen, dass mir die Universität nicht den Raum gibt. Also ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine in die Tiefe Forschende. Ich habe dort festgestellt, ich muss und will mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten und ich will Projekte machen, die Menschen berührt oder inspiriert oder anregt oder eben zur Diskussion einlädt. Und das konnte ich an der Uni nicht. Die Uni hatte dann auch etwas sehr Patriarchales auch, das war, fand ich sehr erstaunlich an einer Kunstuni, die ich als Studentin unglaublich frei erlebt habe und als Assistentin plötzlich gar nicht mehr. Aber wir reden auch sozusagen von den späten 90er Jahren. Und musste mich dann damals, habe mich dann sozusagen gekündigt, ohne wirklich mich selbstständig gemacht. 2001 war das. Um eben diesen Weg zu gehen, um Projekte entwickeln zu können, mit denen ich wirklich in Kontakt mit Menschen komme. Und das immer über das Thema Gestaltung und das begleitet mich im Prinzip mein gesamtes Leben. Aber da war sozusagen eine ganz wesentliche Entscheidung. Ich muss diese Freiheit wählen und den Weg der Selbstständigkeit, um das erreichen zu können und konnte und wollte es nicht in der Struktur der Universität machen.
Nun haben Sie den Weg der Selbstständigkeit dann ja irgendwann wieder verlassen.
Nach 13 Jahren.
Nach 13 Jahren, was wirklich lang ist. Mhm. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine schwere Entscheidung zu sagen, ich bin nicht mehr selbstständig, sondern ich gehe an ein festes Haus.
Ja, es ist eine super schwere Entscheidung und ich muss auch zugeben, es ist auch immer wieder noch eine schwere Entscheidung. Aber es war klar, dass ich die Selbstständigkeit nur aufgeben würde, wenn ich eine leitende Position übernehmen kann. Also ich wäre nie in einem Angestellten Verhältnis als eine Mitarbeiterin unter einer Leitung gegangen. Ich wollte immer gestalten. Ich habe daher auch und ich habe mir tatsächlich schon sehr, sehr lange gewünscht, ein Museum leiten zu können. Es ist ein sehr langer, lang gehegter Wunsch, den ich dann irgendwann tatsächlich mir erfüllt wurde, indem man mir das Museum für Kunstgewerbe oder das Kunstgewerbemuseum in Dresden anvertraut hat.
Woher kommt dieser Wunsch, ein Museum leiten zu wollen?
Naja, zum einen ist für mich Gestaltung und Design ist absolut mein Lebensthema und mein Lebenselixier, vom Handwerk bis in die Industrie, vom konzeptionell bis social, von spekulativ bis sozusagen ganz konzeptionell. Und da ist natürlich, sind die Museen, und für mich war natürlich mein spannendes und geliebtes Haus, das Museum für angewandte Kunst in Wien, das MAC, sind Orte, die all diese Objekte versammeln, die haben und wo für mich ziemlich ideal dieser Diskurs nochmal anders geführt werden kann, weil wir mit der Sammlung arbeiten können, ja, und das ist der Unterschied. Ich hab 7 Jahre gemeinsam mit Freunden die Vienna Design Week gegründet und aufgebaut. Das war eine ganz tolle Zeit und wir haben ein tolles Festival entwickelt, das es heute noch gibt und super weiter sich entwickelt mit einer ganz anderen Leitung inzwischen. Aber das Museum ist ein beständiger Ort. Ein Museum, du kannst es nicht einfach wegnehmen. Ein Festival kannst du im Prinzip auch irgendwann mal killen, ja, und sagen, okay, es gibt keine Förderung mehr oder die Gründungsmütter und Väter sind nicht mehr dran oder es gibt keine Nachfolge oder kann alles Mögliche sein. Aber ein Museum mit einer Sammlung hat ja, das hat was Absurdes auch an sich, weil es hat einen Unendlichkeitsanspruch. Also das hat auch was sehr, sehr Merkwürdiges. Aber natürlich ist es trotzdem, damit denkst du in ganz anderen Zyklen und in ganz anderen Räumen, auch zeitlichen Räumen. Und das fand ich schon sehr früh sehr interessant.
Ich glaube, es verlangt ein bisschen Mut, sehr selbstbewusst da reinzugehen, zu sagen, ich möchte leiten, ich möchte gestalten und ich werde mich, wenn ich das mache, dann in einer leitenden Position. Gibt es eine Person, die Ihnen diesen Mut gegeben hat oder die Sie geprägt hat?
Ich würde grundsätzlich schon sagen, dass die Familie, in der ich aufgewachsen bin, mein Vater, der letztes Jahr gestorben ist, ist Musiker gewesen und hat sozusagen seine Leidenschaft, seine Passion, die Musik zu seinem Lebensthema gemacht, er war zwar immer auch Universitätsprofessor, da war er dann doch auch, hat er auch eine gewisse konservative Seite gehabt des regelmäßigen Einkommens, aber ansonsten war er eben freischaffender Musiker und zum Schluss vor allem Professor und Lehrender in der Kammermusik. Das war schon ein Vorbild, also sich sozusagen trauen, seiner eigenen Leidenschaft nachzugehen und die zu seinem Lebensinhalt zu machen. Er hat mich damals, wie ich die Universität verlassen habe, also wie ich gekündigt habe, hat er mich furchtbar geschimpft und war verzweifelt, weil er gesagt hat, wie kannst du eine Anstellung beim Staat aufgeben? Wie soll das werden? Du wirst sozusagen quasi jetzt im Abgrund versinken und untergehen und kein Geld mehr verdienen und was weiß ich. Ich war noch dazu mein Sohn war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt. Das war vielleicht eine prägende Geschichte. Dann war es aber schon auch die Begegnung mit verschiedenen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die mich sehr motiviert haben, in sozusagen an mich und meine Überlegungen auch in dem Feld zu glauben und mir sozusagen das Vertrauen gegeben haben, dass ich hier nicht völlig falsch liege in dem, was ich mache. Ja, vielleicht so eine Mischung. Und dann glaube ich, ist es schon auch etwas, was man will. Also man will entweder will man vorne stehen oder nicht. Ja, ich stehe gern vorne. Ich nehme auch die Verantwortung gerne an. Ich habe auch kein Problem, auf einer Bühne zu stehen, finde das ein relativ natürliches Habitat und andere. Ich meine, ich kenne Leute, die wahnsinnig gut leiten, aber das immer schrecklich finden. Ja, die gibt's natürlich auch, das ist überhaupt keine Frage. Und ich kenne Leute, die irrsinnige Rampensäue sind, aber schlechte Leiter. Also die gibt's natürlich auch. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen nicht unbedingt zusammen. Aber für mich war es ein relativ klares Ding, dass ich auch meinen Gestaltungswillen ja auch umsetzen will. Wobei ich das Team sehr schätze in dem Zusammenhang. Ja, ich brauche ein Team rund um mich herum.
Sie sagten ja auch, Sie mögen Menschen.
Ja.
Das hilft, glaube ich, auch in Führungspositionen, oder?
Ja, ich bin einfach neugierig auf Menschen. Mich interessieren Menschen, immer.
Ihr Museum, das MAC, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Räume machen ja was mit einem. Das ist ja an sich wirklich ein schöner Ort zum Treffen.
Sie meinen jetzt in Wien?
Ja, genau. Und jetzt bin ich hier hergeradelt und die Lage dieses Museums, das Sie hier übernommen haben, mit einer langen Geschichte, 1877, glaube ich, gegründet, weil Sie das Thema Kontinuität ansprachen, das hat ja nicht diesen Treffpunktcharakter?
Ja, ist eine super gute Frage. Also das MAC in Wien liegt traumhaft schön am Ring, ist aber auch jetzt nicht, wahrscheinlich touristisch nicht im absoluten Zentrum Wiens, weil das ist dann mehr Burgtheater, Staatsoper und solche Dinge, kunsthistorisches Museumsquartier etc. Aber ist natürlich in seiner Pracht und in seiner Schönheit und in seiner Lage ein nahezu perfekt prototypisches Museum für angewandte Kunst, auch in seiner inneren Schönheit mit diesem herrlichen Säulenhalle mit sozusagen historistischen Renaissance-Ausmalungen. Also wirklich ein wunderschönes Haus, absolut keine Frage. Und interessanterweise haben wir auch schon sehr früh einen Anbau bekommen in der sogenannten Weißkirchnerstraße, der wirklich nur für Ausstellungen und Sammlungspräsentationen gedacht war, während dieses Haus hier als Schulgebäude gebaut wurde und das Museum für Kunst und Gewerbe nur in einem kleinen Teil im Erdgeschoss zuerst eingezogen ist, aber von Anfang an hier drinnen war. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Gebäude hier gebaut wurde, in seiner riesigen Größe, wir reden hier von allen, wenn ich alle Geschossflächen zusammenzähle, also auch die Untergeschoss, das Untergeschoss und das Dachgeschoss, reden wir von 23.000, 24.000 Quadratmetern, die dieses Haus hat. Wurde an einer Stelle gebaut am Ring, also am Wallring, genau eigentlich wie in Wien, wie auch das Museum für Hamburgische Geschichte etc., weil sozusagen dieses Aufbrechen der alten Stadt, der inneren Stadt, dieses nach außen gehen, wurde natürlich auch dokumentiert mit Prachtbauten, die sich auch in dem Fall, finde ich super interessant, unser Museum weg von der Stadt orientiert hat nach Osten. Zu dem Zeitpunkt gab es keinen Hauptbahnhof, es gab eine Verbindungsbahn, aber mehr so, das war jetzt so winzig, ja, das war nicht wirklich ein Thema, dass das Haus besonders beeinflusst hätte, und 1906 ist der Hauptbahnhof gebaut worden, ja, also nicht allzu viel später, und das, die Entwicklung einer Stadt wie Hamburg, die ja auch doch, finde ich, sehr stark auf Autos orientiert ist, wie viele deutsche Städte, also mit so der Ost-West-Straße und solchen Dingen, die in dieser Form in Österreich, also in Wien, nicht vorhanden sind. Ich war vor kurzem in Stuttgart und war einfach vollkommen entgeistert, wie eine Stadt sozusagen komplett dem Auto sich unterwerfen kann. Also ja, da ist dieses sozusagen, es ist wie ein Relikt, wie ein alter Dinosaurier auf einer Insel, die da irgendwo zwischen den Autobahnen, also in den Straßen und dem Verkehr und der Bahn und was weiß ich allen übrig geblieben ist. Das ist merkwürdig. Es ist kein natürlicher Treffpunkt. Das ist richtig. Und natürlich haben wir auch diese massiven Herausforderungen, Obdachlosigkeit, Drogensucht, entsprechend damit verbunden auch oft Kriminalität, Kleinkriminalität. Aber auf der anderen Seite sind wir als Museum für Gestaltung an dem Ort, wo Gestaltung gefragt ist. Wir sind im Zentrum dort, wo es um Fragen, um wesentliche Fragen geht. Und ich könnte mir keinen besseren Standort vorstellen.
Ich hatte mich gefragt, ob Sie in der Zeit, ich meine gelesen zu haben, Sie sind ein halbes Jahr vorher immer öfter mal nach Hamburg gefahren und haben sich dieses Haus angeschaut. Sie waren vorher in Dresden. Das ist da auch ein bisschen beschaulicher meines Wissens, wo Sie vorher waren. Und das muss ja schon ein Bruch gewesen sein. Hat Ihnen das in den Finger gekribbelt, als Sie das gesehen haben?
Ja, ich muss schon mich hat grundsätzlich in den Finger gekribbelt. Also die Tatsache, dass ich von jemand aus der Findungskommission angerufen wurde und gefragt wurde, ob ich mich dafür interessieren würde, nach Hamburg zu gehen, war eine große Ehre. Ich war vorher nicht Museumsdirektorin gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade etwas über 4 Jahre in Dresden gewesen. Ich habe dann nachdem ich gewählt wurde, gebeten, dass wir noch ein bisschen das rauszögern, damit ich noch ein großes Projekt dort fertig machen kann. Also das hat mich schon mal sehr gereizt, und das Haus ist großartig. Ja. Ich finde dieses Haus einfach wirklich das Interessanteste in Deutschland, durchaus auch wegen der Lage und auch wegen den Herausforderungen, aber auch wegen der Sammlung. Dieses erste halbe Jahr, wo ich sozusagen immer wieder hergefahren bin für 1-2 Tage, um sozusagen zu arbeiten hier schon, während ich noch in Dresden war, das war wirklich ein wahnsinniger Umstellung. Also es war wirklich ein Hamburger Hauptbahnhof ankommen, tief einatmen, einmal durchtauchen und wieder ausatmen, weil es so arg. Also ich habe es unendlich wild empfunden. Inzwischen habe ich mich total dran gewöhnt, ja, was natürlich auch schrecklich ist, weil die Armut und das Elend einfach grauenhaft ist. Aber das ist diese Stadt, und das ist auch ein Teil unserer gesellschaftlichen Härte, auf die wir uns letztlich auch alle eingelassen haben. Wir sind auch eine Gesellschaft, die sehr auf Effizienz achtet und sozusagen gesteuert ist in die Richtung, und die das nicht schaffen, fallen raus. Und da ist natürlich der Alkohol oder die Droge ein guter Weg, sich zu betäuben, um das überhaupt nicht, also sozusagen zu verdrängen letztlich. Ja. Und sie zerstören sich halt unendlich grauenhaft selber. Aber ja, es ist, wie es ist. Und Kunstgewerbemuseen sind eigenartige Museumstypen. Ja. Und sie haben auch durchaus, finde ich, eine nicht so einfache Zeit hinter sich und vielleicht auch noch vor sich, weil sie sich entwickeln mussten, wegentwickeln von wir zeigen schönes Porzellan und biedermeierliche Möbel und irgendwelche anderen Dinge, die halt geliebt werden, aber halt nicht wirklich die großen Mengen an BesucherInnen heranziehen oder anziehen. Ja? Also mit einer Porzellansammlung und also man kommt da nicht so weit, selbst wenn ich all diese Dinge sehr liebe. Das heißt, du musst, für mich ist der Sprung, um den es mir geht, dass ich sage, okay, die Gründungsintention der Museen für angewandte Kunst, Kunstgewerbe war immer Gestaltung zu befördern, zu diskutieren, zu sozusagen Gestaltungsthemen zur Diskussion zu stellen. Und dafür ist eine Vorbildsammlung angelegt worden. Und dieses Thema, was heißt Gestaltung, wie gestalten wir und was für eine Auswirkung hat das auf uns und wieso brauchen wir Gestaltung in unserer Welt, damit sie auch besser und schöner und nicht nur funktionaler, auch menschlicher, also humaner wird. Das ist unser Thema und nicht die rein kunsthistorische Betrachtung von Jugendstilobjekten, die wir wunderschön präsentieren und die ein wesentlicher Teil unseres Seins sind, ja. Aber das Leben oder das, was hier vibriert, sollte meiner Ansicht nach immer die Frage danach sein, wie wollen wir die Welt gestalten?
Das Museum als Ort oder in diesem Fall das Museum für Kunst und Gewerbe als Ort der offenen Debatten, ja, und der Dialogkultur, das ist ja das, was Sie am Anfang auch postuliert haben, das möchten Sie weiter erreichen. Und Sie haben da ja wirklich wichtige Weichen gestellt und haben da ja auch mit einer krassen Ausstellung auch gleich angefangen, ne? Also.
Sie meinen die Social Design Ausstellung. Ich habe tatsächlich war das meine Vorgängerin, die diese Ausstellung sozusagen vorgeschlagen hat zur Übernahme und ich habe sie sehr darin bestärkt, das zu tun.
Das glaube ich.
Hab allerdings
das ist ein Geschenk von ihr quasi gewesen.
Es war ein sehr schönes Geschenk, wie überhaupt das eine ziemlich großartige Übergabe war von Frau Dr. Schulze zu mir. Und ich habe allerdings erst begriffen, wie ich eben immer wieder hergekommen bin, was für ein krasses Umfeld dieses Museum steht und wie sehr sozusagen das Thema eigentlich von mir auch nach außen getragen werden muss. Also es war dann mein Anspruch zu sagen, okay, ich kann Social Design nicht innen zeigen, wenn wir es nicht außen auch nochmal angehen und uns zumindest versuchen zu verstehen, was wir für Nachbarn haben, was die machen, wie sie arbeiten, was da sozusagen die Themen sind. Und da haben wir dann einen Büro, ein Kollektiv, die heißen Construct Lab, auch gebeten, sozusagen mit uns dieses Umfeld zu bearbeiten, zu evaluieren, zu befragen, zu untersuchen und das sozusagen wieder ins Museum hineinzutragen, damit wir besser verstehen, was eigentlich in unserem Umfeld abgeht.
Wie schafft man es, dass nicht nur, ich nenne es mal salopp, die Leisetreter kommen, also das klassische Publikum, das gerne in Museen geht, sich vielleicht auch die Porzellantasse anschaut, also Bildungsbürgertum, sondern auch die man sonst vielleicht ganz schwer in einem Museum kriegt. Das wäre ja auch wichtig, um eine wirkliche Debatte zu führen, oder?
Ja. Also ich glaube, wir müssen uns schon klar sein, dass wir sind als Museum für Kunst und Gewerbe überdurchschnittlich jung, also das Durchschnittsalter unseres Publikums liegt seit Jahren um Anfang 40, 41, 42, letztes Jahr waren wir bei 39. Sie müssen wissen, dass kulturhistorische und naturwissenschaftliche Museen ungefähr zwischen 40 und 45 liegen. 45 ist das Durchschnittsalter von der Deutschen an sich. Und Kunstmuseen sind alle immer über 50, wenn nicht über 60. Also wir sind extrem jung. Das heißt, wir erreichen viele Leute. Trotzdem wissen wir, weil wir kontinuierlich seit vielen, vielen Jahren Besucherbefragungen machen, dass die Mehrheit unseres Publikums einen akademischen Hintergrund hat. Wir wissen zum Beispiel auch, dass wir 26% unseres Publikums einen Migrationshintergrund hat, aber immer noch eine akademische Ausbildung zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen uns nicht in die Tasche lügen, dass wir weiß Gott was, also wie breit wir da eigentlich hinausreichen können. Das, glaube ich, wäre anmaßend zu behaupten. Und das ist auch eine sehr, sehr schwere Geschichte. Also selbst Museen in England, wo die Sammlungspräsentation mit freiem Eintritt, also nichts kostet, erreicht trotzdem auch im Prinzip ein besser gebildetes Publikum. Ja. Die Frage ist da eher, wie oft kommt jemand, warum kommt jemand, was holt jemand noch einmal anders ab? Und da hat dieses Haus auch schon vor meiner Zeit über die Themen wie Fast Fashion oder Tattoo oder andere, also hat immer schon sozusagen das Thema eine breitere Öffentlichkeit erreicht als jetzt nur den klassisch Kunstinteressierten, weil da kommen einfach andere. Und die Tatsache, dass wir vor 4 Jahren den Freiraum etabliert haben als einen konsumfreien Ort des Aufenthalts, der Pause, der Diskussion, des Arbeitens, des Austausches, der, eben auch eine Plattform, ist ein Angebot, wo sehr viele sozusagen unterschiedlichste Communities aus der Stadt mit der Zeit das sozusagen wissen, das ist ein Ort, an dem sie jederzeit willkommen sind, wo sie regelmäßig arbeiten kommen können, wo sie mit ihrem Verein, ihrer NGO, mit ihrem, wie auch immer, einen Ort, wo sich sozusagen aufgehoben und willkommen fühlen. Und damit gehen wir natürlich schon auch aus unserer Komfortzone raus und es kommen Leute bei uns ins Haus, die vielleicht anders, also andere Themen reinbringen, und das ist das eigentlich Inspirierende. Aber ich kann es nicht behaupten, dass sich daraus große neue Besuchergruppen ableiten ließen. Ja, das, ich glaube, was uns da gelingt, ist, abgesehen davon, dass wir wirklich transparenter und poröser geworden sind dadurch, weil es diesen Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden ist, unser Haus zu betreten und da zu sein, ist, dass wir damit auch eine andere Nähe zu Themen und Communities in der Stadt entwickelt haben, die es uns erlauben, auch mal sozusagen sehr schnell irgendwo was abzufragen oder rückzukoppeln, was vielleicht sonst sehr schwierig wäre, wenn du immer so in deinem Elfenbeinturm der schönen Künste lebst. Ja, das, da glaube ich, ist viel passiert bei uns.
Wie sind Sie auf diese Idee des Freiraums gekommen?
Ich bin seit vielen, vielen Jahren eine große, also ich beobachte mit Spannung seit vielen Jahren, wie sich städtische Bibliotheken verändert haben. Hühnerposten hier in Hamburg ist ein super Beispiel. Die machen einen ganz tollen Job.
Schräg gegenüber sozusagen.
Schräg gegenüber, ne? Oder nebenan. Wer da noch nicht war, einen Tag kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich ein vor Energie brummender Ort, der alles Mögliche passiert dort. Auch Bücher lesen, aber es ist nicht das zentrale Thema. Und die haben damit einen ganz wichtigen Paradigmenwechsel geschafft, nämlich von Buch bringen und Buch holen zu, das dauert 6 Minuten, zu 6 Stunden Aufenthalt, wo die Leute was tun und damit sich ja auch begegnen. Und mir ging es um diese Idee des konsumfreien Aufenthalts in einer Stadt, die sowas kaum bietet. Wir sind sehr, also unsere Städte sind sehr eng geworden. Es ist eigentlich immer mit einem zwingenden Konsum verbunden. Und das ist für manche einfach auch nicht so leicht zu leisten, ja, dass du deine vielleicht kleine Wohnung verlassen kannst und woanders sitzen kannst, ohne dass du jetzt ununterbrochen bei, weiß ich nicht, eben Starbucks teuren Kaffee bestellen musst, ja, sondern einfach den ganzen Tag auch da sein, ohne dass du was zahlst. Das war mir wichtig, das ist das eine. Und das andere, natürlich auch eben uns sozusagen als Ort zugänglicher zu machen.
Welche Weichen haben Sie darüber hinausgestellt? Wir haben eine großartige Auftaktausstellung gehabt, den Freiraum, der sich zunehmend etabliert, sagen Sie. Welche Weichen haben Sie darüber hinausgestellt?
Eine andere wichtige Entscheidung, die wir noch getroffen haben, ist, dass wir vor, das ist jetzt, glaube ich, auch schon bald 3 Jahre her, weiß ich jetzt nicht mehr genau, den Foyer neu gemacht haben. Da haben wir mit einem Hamburger Innenarchitekturbüro zusammengearbeitet, Besommer Gehr. Mir ging es da zum Beispiel auch darum, dass diese Idee des Foyers, was passiert, wenn du in ein Museum gehst, wie verhältst du dich? Ja, üblicherweise, vor allem in diesen wirklich teilweise prachtvollen, schönen historischen Museen, wie zum Beispiel Kunsthalle, sind eine unglaublich schöne Architektur, aber sie ist darauf ausgerichtet, dich klein zu machen. Ja, du bist sofort in einer Achtsamkeit, also du musst sozusagen Haltung fast annehmen.
Wie in Kirchen,
genau. Aber das ist auch so intendiert. Ja, weil es ging ja darum, tatsächlich auch beobachtet werden, also du bist ja auch kontrolliert, du bist ja nie allein und intim mit der Kunst, sondern du bist ja immer auch in einer ständigen Beobachtung, wenn du dir da genauer anschaust. Und letztlich ging es darum, in dieser Bildungsinstitution Museum Menschen sozusagen heranzuführen an die Kunst und sie damit auch ihnen einen Weg zu geben in einen vielleicht auch Klassenaufstieg, ja. Und das ist eine sehr starke Top-Down-Haltung. Jetzt ist es, also deswegen, ich bilde dich, ich erlaube dir, ich zeige dir und nicht umgekehrt.
Ja. Du darfst hier rein.
Genau. Und, oder was weißt du? Also mich interessiert zum Beispiel, ich sage meinem Team immer wieder, wir sind Expertinnen, keine Frage, für unterschiedlichste Themen, die wir im Haus haben, aber unser Publikum auch. Die haben halt andere Themen, wo sie ExpertInnen sind. Ja. Und das finde ich spannend und das ist oft nicht zu unterschätzen, was die wissen. Aber das Foyer ist eben so ein Ort, wo das, und bei uns war es besonders schwierig, weil man die Kasse nicht gesehen hat und das ist so, obwohl meine Vorgängerin die das wirklich entkernt hat und das Foyer an in seiner Größe schon wieder erlebbar gemacht hat, warst du verwirrt, es war unfassbar hallig. Und ich wollte, dass du, wenn du schon diesen anstrengenden Weg zu uns hast, dass in dem Moment, wo du bei der Tür reinkommst, einfach nur noch glücklich bist, ja, und sagst, ach, hier ist alles gut. Ich kann mich jetzt auch aufs Sofa setzen und warte mal, bis meine Freundin kommt. Ich fühle mich auch nicht falsch da, weil ich kann mich ja aufs Sofa setzen und Zeitung lesen oder einfach so ein bisschen. Und das tun die Leute, ja. Und es gibt es die Sofas, wo man rumsetzen kann und es gibt einen Tisch, wo man auch eine Klasse mal herum sammeln kann. Und die Akustik ist gemacht worden und die Farben machen es fröhlich und die Kasse ist sofort in der Mitte zu sehen und das und sozusagen begrüßt einen und das ist eine ziemliche Veränderung für ein museales Foyer und funktioniert super gut, auch von den Abläufen. Ja, also das war ein weiterer wichtiger Schritt, wo wir sozusagen diese Öffnung und das Leichtmachen des Ankommens und des Reinkommens versucht haben zu erzeugen. Und ansonsten ist es eine Haltungsgeschichte. Also ich finde, es drückt sich sehr viel auch in einer inneren Haltung aus. Und das kann ich Ihnen jetzt nicht beschreiben. Das können Ihnen nur die Besucherinnen beschreiben, die hier sind. Weil ich kann ja nur sagen, dass es sozusagen die Gastfreundschaft und Menschen willkommen zu heißen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie hier in einem, dass sie hier richtig sind und dass sie gemeint sind. Das kann man anbieten und muss es auch leben, logischerweise. Es ist auch nichts, was man von oben herab erzeugen kann. Aber das Feedback ist zumindest nicht negativ.
Was haben Sie von Hamburg gelernt?
Klarheit, Verlässlichkeit, also ich schätze, dass über die Maßen in dieser Stadt sozusagen sich Dinge zu diskutieren, eine Entscheidung gemeinsam zu treffen und sich darauf verlassen zu können, dass die hält. Ich mag den trockenen Humor über die Maßen. Ich finde, die Menschen sind auch auf eine gewisse, es heißt ja immer, sie seien so zurückhaltend. Ja, ich habe aber inzwischen, ich meine, ich bin wirklich Wienerin durch und durch und auch leidenschaftlich, aber ich habe nichts dagegen, so eine gewisse Distanz auch, finde ich auch angenehm. Und wenn man hier Freunde findet, dann sind das wirklich Freunde. Ich finde aber auch, dass das sozusagen, dass es eine harte Stadt ist, dass die sozusagen diese protestantische Haltung des Geldverdienens, Leistens sozusagen, das ist schon auch anstrengend. Also mir fehlt dann quasi dieses Savoir-vivre, also dieses einfach mal das Leben sein lassen und genießen und sehr ein Grund, habe ich schon öfters gesagt, warum ich glaube, dass die Stadt so schlechte, also keine gute Platzgestaltung hat, weil sie gar nicht wissen, was sie mit einem Platz machen sollen, während in Italien und in Österreich und in all diesen oder auch in östlichen, jeder weiß, was es, wie es ist, auf einem Platz zu sitzen und zu quatschen und dort sozusagen gemeinsam die Zeit zu verbringen. Das ist hier nicht wirklich denkbar, weil du musst ja zum nächsten Termin und wieder was erledigen und machen und du sitzt nicht in der Sonne herum, ja, und tratscht.
Ich finde, Hamburg lernt da dazu, oder? Auch was Platzgestaltung angeht, so langsam?
Also ich weiß es nicht. Manchmal hat man das Gefühl, sie sind vor allem wahnsinnig gut darin, perfekt zu pflastern. Also wenn Sie sich die Innenstadt anschauen, also es ist wirklich einladend, ist da für mich nichts. Ich meine, wo sich was verändert, ist dann sozusagen, wie heißt denn dieses Viertel sozusagen vis-à-vis vom Rathaus, wo auch wirklich stark verkehrsberuhigt wurde, keine, wo die Autos, also wo sozusagen
der Jungfernstieg.
Nein, ich meine nicht den Jungfernstieg, sondern ich meine auf der anderen Seite Richtung Nikolai eigentlich.
Ah ja. Mhm.
Wo sozusagen mehr Lokale draußen sind, man einfach schön sitzen kann, weil dort einfach nicht mehr dauernd ein Verkehr durchgeht. Mhm. Mönckebergstraße hat schon auch, da ist schon was passiert. Also seit die Mönckebergstraße so entschleunigt wurde, das finde ich ist ein enormer Qualitätsgewinn für diese Straße. Aber noch ist es also so grün und sitzen, weiß ich noch nicht. Also da fehlt mir noch ein bisschen was.
Dabei können wir in der aktuellen Ausstellung, noch läuft sie ja, Water Pressure, lernen, dass die Versiegelung von Städten nicht die Antwort auf die Zukunft ist. Ne? Da haben wir ja, noch ein bisschen was vor uns.
Ja, da haben wir, also da finde ich, hat Hamburg schon wirklich was vor sich. Ja. Also da finde ich, gibt es noch echt viel zu tun. Wir zum Beispiel haben hier echt ein riesiges Hitzeproblem. Wir sind in sozusagen in einem der Mikroklimata-Situationen, Positionen Hamburgs, wo sich's enorm aufheizt. Wir sind wahnsinnig exponiert. Wir haben zu wenig Grün, zu wenig Bäume rund um uns herum. Du bräuchtest dann auch wirklich riesige alte Bäume, damit wirklich eine Kühlung erfolgt. Das kriege ich überhaupt nicht mehr hochgezogen, so einen Baum so ungefähr. Wir hoffen jetzt auf eine grüne Fassade als auch Prototyp, um das mal auszuprobieren, mal schauen, was das wirkt. Aber wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir entsiegeln, dass wir mehr Grün in die Stadt bringen, weil die Vegetation alleine kühlt ja schon und filtert Feinstaub etc. Und über die Verdunstungskälte ist es gut. In Wien gibt es sehr viele auch so Anlagen, die so einen Wassernebel versprühen, das ist auch extrem angenehm. Das hilft auch an einigen Orten, dass es sozusagen, wo es zu heiß wird. Also ich finde, da gibt es viel zu tun. Und das ist natürlich, das trifft eine Stadt wie diese nochmal anders, weil sie halt bislang gar nicht so viel mit Hitze zu tun hatte. Und jetzt könnte sich das verändern. Und das die Starkregen, die ja überall zunehmen und auch hier, ich bin vor nicht allzu langer Zeit in so einen Regen gekommen und dann habe ich mich in den Bus geflüchtet und der ist dann an der in Winterhude an der Mühlenkamp kurz stehen geblieben, weil Stau war und plötzlich sehe ich, dass von der Gertigstraße ein Fluss runterkommt, der sozusagen fast wieder in der Tür vom Bus reingeflossen ist, so hoch war der schon. Und habe gedacht, wow, ich kann ja gar nicht aussteigen, ja, also es war wirklich aberwitzig. Und es hat natürlich viel damit zu tun, dass die Städte alle nicht darauf vorbereitet sind. Das ist jetzt keine Sache von Hamburg. Es ist in London nicht besser. Ne? Ihre Siele sind zu alt, sind zu klein, die können nicht. Das heißt, du brauchst Versickerungsbecken. Du musst wirklich ganz an ganz vielen Stellen echt was verändern.
Aber ich finde, die Ausstellung ist ein schönes Beispiel dafür, welche topaktuellen Themen auch in diesem Haus stattfinden können, weil das Thema es hergibt. Ne?
Genau. Genau, das ist das Schöne. Deswegen liebe ich ja meine Arbeit so sehr, weil mich natürlich diese Themen umtreiben. Wie wollen wir eben, sage ich ja, das klingt jetzt wie eine Dauerschleife, wie wollen wir die Welt gestalten? Und da kann eben Architektur und Design gemeinsam mit der Forschung, das ist jetzt gerade bei Water Pressure auch ein Thema, das machen die nicht alleine, sondern die arbeiten ja mit Experten zusammen aus den Ingenieurwissenschaften oder aus anderen Forschungsbereichen. Wie können wir Lösungen entwickeln, um mit diesen Herausforderungen umzugehen? Weil ich meine, eins ist klar, Wir wissen auf der einen Seite natürlich, dass wir eindeutig zu viel Ressourcen der Erde verbrauchen. Ich glaube, den Tag, wo wir sozusagen die Erde schon wieder komplett ausgenutzt haben, ist schon wieder längst vorbei. Wir brauchen, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Mal die Erde. Das wissen wir und das müssen wir reduzieren. Das ist auch kein einfacher Prozess. Aber gleichzeitig werden wir darauf reagieren müssen, dass manches halt unumkehrbar schwieriger wird. Ja, und darauf müssen wir Antworten finden und zwar ziemlich schnell. Und da bin ich manchmal, muss ich zugeben, auch wirklich ungeduldig, weil ich mir denke, es ist einfach, hier gibt es nicht mehr viel zu diskutieren. Ja, wir müssen nur schauen, wie wir es schaffen, dass wir eine Welt auch noch lebenswert erhalten. Ja, und ehrlich gesagt, da gibt es riesige Regionen auf der Welt, wo es eben wahrscheinlich nicht zu schaffen ist, wo die Hitze so groß werden wird, dass die Menschen dort wegziehen werden müssen.
Können Sie da, Sie sagten gerade eben, da wären Sie manchmal ungeduldig, wären Sie da auch manchmal wütend?
Ja, ich werde wütend, ich werde auch einmal wütend, einfach weil es mich nervt, weil ich mir denke, ob ich eine gewisse Diskussion jetzt langsam abkürzen könnte. Mir ist schon klar, dass das Wort, also dass Veränderung Angst macht, dass Adaption schwierig ist, dass man Menschen mitnehmen muss, dass man sie nicht überfordern darf. Aber warum das mit dem Auto so kompliziert ist, das stärker einzuschränken, das leuchtet mir einfach schlicht nicht ein. Das verstehe ich nicht. Oder warum es nicht einfach heißen kann, schneller als 120 oder 100 fahren wir nicht mehr auf Autobahnen. Einfach um sozusagen unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Oder warum man jetzt über irgendwelche E-Fuels oder was weiß ich oder künstliche irgendwas Dinge nachdenkt, einfach zu sagen, nein, das, also nicht, dass das E-Auto die einzige Antwort ist, das glaube ich gar nicht, ja, aber der Diesel oder auch irgendwelche komischen synthetischen Kraftstoffe sind es sicher nicht.
Der Newsletter der Zeit, die Elbvertiefung, die hatten ja jüngst Wiener Wochen. Vielleicht haben
wirklich?
Sie das mitbekommen.
Ja,
da haben die Kollegen aus Wien übernommen für eine Woche. Und da hat ein Kollege, er heißt Christian Ankovic, geschrieben, dass Hamburg im Vergleich zu Wien eigentlich überhaupt gar keine Stadt sei, weil das alles viel zu weitläufig sei. Habe ich gestern gelesen. Ja. Habe ich mir gedacht, das muss ich Sie fragen. Ja. Wie empfinden Sie das
ja,
dann?
Ja, natürlich, genauso. Es ist, das Lustige ist, also Wien hat 2 Millionen und Hamburg hat 2 Millionen. Ja? Ja. Hamburg hat ja die Groß-Hamburg-Geschichte nicht zurückgedreht. Ne? Zu dem Zeitpunkt, wo es Groß-Hamburg geworden ist, ist es dann nachher zu Hamburg geworden. Das heißt, es sind ganz viele Vororte dabei, die eigentlich ursprünglich ja nicht zu Hamburg gehören. Würde ja ein klassischer Hamburger oder Hamburgerin auch sagen, Bergedorf, nicht Hamburg, ja, und Harburg weiß ich wahrscheinlich auch nicht. Also obwohl, okay, aber es ist, Sie wissen, was ich meine.
In einer
ja?
gewissen Ignoranz kann man sagen, wenn ich in Bergedorf wohne, wohne ich nicht in Hamburg.
Ja, könnte man sagen. In Wien war zur Zeit vom Nationalsozialismus, gab es auch Groß Wien und es ist zum Beispiel Kloster Neuburg, das ist nordwestlich und Mödling, wo ich ursprünglich auch aufgewachsen bin, südlich von Wien dazugekommen und die haben das wieder zurückgedreht. Ja? Die haben das sozusagen zurück zu ihren ursprünglichen Grenzen von Wien wieder und Mödling ist wieder ein eigener Bezirk geworden und Kloster Neuburg ist auch ein eigener Bezirk geworden. Das heißt, die haben das und diese ursprünglichen Grenzen von Wien, die auch sozusagen als Stadt sehr klar strukturiert sind, mit einem Zentrum, das ist total vergleichbar, mit einem Ring, das ist total vergleichbar, dann die Magistralen, oder das ist auch total vergleichbar, aber dann franzt Hamburg eben aus und das ist in Wien halt kompakt, ja, und ist also 2 Millionen sehr verdichtet und das ist, hier sind es 2 Millionen sehr ausgedehnt. Trotzdem ist es eine Stadt, ja, und es ist eine große Stadt und eine wahnsinnig schöne Stadt, muss man auch sagen. Also das ist schon, ich finde es schon mit den schönsten Orten, den man in Deutschland finden kann.
Sie haben schon gesagt, dieses Genießen können, das kann der Hamburger vielleicht nicht ganz so gut. Und vielleicht auch nicht die österreichische Küche. Gibt es da irgendwas, was Sie vermissen? Weil Essen ist ja dort auch durchaus ein wichtiges Thema, oder?
Ist ein riesenwichtiges Thema. Das, was ich am meisten vermisse, ist, dass ich in Wien sozusagen relativ unkompliziert eine gute Küche finde. Also nicht jetzt über die Maßen besonders oder total außergewöhnlich, aber viele. Also sehr viele Angebote von unterschiedlichsten Kneipen und Lokalen und Restaurants und Beiseln und alle Größenabstufungen, alle. Und das finde ich hier schwieriger. Ja, kann ich hier um die Ecke gehen? Klar, es gibt schon so ein paar alte, wirklich, keine Ahnung, ich habe dort nie was gegessen, aber ich bin dort mal gesessen am Mittelweg die Gurke oder neulich bin ich wieder Rotenbaumchaussee beim Brodersen. Da sind 3 alte Damen, sehr alte Damen reingegangen und dachte, aha, okay, das ist das Brodersen, ich verstehe. Oder die Glocke, also es gibt schon solche Lokale, aber sie sind sehr selten und das ist halt in Wien überall sind die. Das ist das eine. Das andere ist, ja, auch wieder mit dem Genuss hat das natürlich zu tun. Aber wie gesagt, ich bin ein Fischbrötchenmensch und nicht Franzbrötchen. Ein Fischbrötchen finde ich schon richtig toll.
Da haben Sie ja Glück gehabt.
Ja, da habe ich echt Glück gehabt.
Haben Sie da so einen Guilty Pleasure im Essensbereich, wo Sie sagen, das geht immer? Das macht mich immer glücklich, ein Glücklichmachessen.
Lustig, interessante Frage. Das hat sich stark geändert. Ich koche wahnsinnig gerne, aber dann, also was ich ja gar nicht bin, ist eben, ich bin kein Süßigkeitsmensch. Das heißt, ich brauche jetzt nicht, für mich ist es nicht eine Schokolade oder irgend sowas.
Sie lassen das Dessert weg für eine Vorspeise?
Unbedingt. Oder für Käse. Käse, wirklich guter Käse dafür. Das ist Guilty Pleasure.
Kommen Sie noch oft zum Kochen?
Nein. Ich lebe erstens, also ich habe keine Familie hier und man kocht für Freunde maximal und das tue ich halt nicht so oft. Mhm. Das mache ich dann mehr, wenn ich in Österreich bin.
Nun haben Sie ja noch eine ganze Ecke weiter zu tun, weil Ihr Vertrag ja verlängert wurde bis 2028. Bleiben Sie Hamburg auf jeden Fall erhalten. Wenn wir da mal in die Zukunft, in die Glaskugel schauen, welche großen Pläne haben Sie noch für dieses Haus? Sie haben erwähnt, Sie hoffen auf eine Fassadenbegrünung. Sind das Geschichten, die noch in diesen Zeitraum fallen könnten?
Das könnte durchaus in den Zeitraum fallen, ja, absolut. Da sind wir sozusagen, jetzt geht es jetzt um vertragliche Geschichten, wie wir das aufsetzen, wie das organisiert werden kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Das andere ist, dass wir 2027 150 Jahre alt werden und darauf freue ich mich sehr. Das heißt, wir werden unser Jubiläum feiern und werden wahrscheinlich Festwochen ausrufen zwischen August, September, Oktober, wo wir hoffentlich viele Menschen hier im Haus haben, die auf die unterschiedlichste Art und Weise mit uns feiern oder etwas entdecken oder mit denen wir gemeinsam etwas machen. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Ein anderes Thema, das allerdings sozusagen nur wie ein Damoklesschwert über uns schwebt, ist diese bevorstehende Hauptbahnhofsanierung, die dazu führt, dass der Verbindungsbahnentlastungstunnel gebaut werden muss, also zwingend die S-Bahn nach in den Untergrund verlegt werden muss. Wir müssen, weil dieser Verbindungsbahnentlastungstunnel buchstäblich durch unseren Keller gehen wird, und zum Beispiel hier plus 60, 70, 80 Zentimeter in diesem Büro durchfahren wird, also es wird es dann nicht mehr geben, müssen wir wahrscheinlich, davon gehen wir aus, komplett ausziehen. Und der Auszug eines Museums mit geschätzt 600.000 Inventarnummern und ich würde mal sagen, nachdem eine Nummer ja sehr viele Objekte beinhalten kann, wahrscheinlich in einer Million Objekte, ist ein wahnwitziges Vorhaben. Ich finde sowas sehr spannend. Mir macht das nicht Angst, sondern ich finde es auch etwas Großartiges, wenn dann die Sammlung komplett erfasst ist, was nämlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Ich finde es auch großartig, darüber nachdenken zu können, was macht man im Interim, wie könnten wir anders arbeiten. Also ich sehe da mehr Chancen als Probleme. Nur gibt es halt keine Entscheidung bisher. Und das ist verständlich, weil die Prozesse sind langsam, das dauert alles seine Zeit, das muss in der Politik auch entschieden werden zwischen auf der Bundesebene, auf der Stadtebene. Da habe ich auch gar nichts dazu zu sagen oder kann auch mich nicht einbringen oder auch keinen Beitrag leisten. Das heißt, ich kann nur warten und das ist ein bisschen unbefriedigend leider.
Was möchten Sie sich 2028 sagen? Wünschen Sie sich, dass das dann weiterläuft oder haben Sie das Gefühl, dann könnte was Neues kommen? Wie viel Kontinuität ist da in Ihrem Leben?
2028 bin ich 64. Ich habe dann das Gefühl, also würde ich mir wünschen, also das wäre ein Gefühl, mit dem ich sozusagen auch total zufrieden es loslassen könnte, dass das Haus in seinem Standort gesichert ist, dass es eine langfristige Perspektive hat, nicht, dass die in Frage gestellt wird. Ja, keiner stellt die Wichtigkeit und Bedeutung des Museums für Kunst und Gewerbe an sich in Frage, aber trotzdem sind diese großen Veränderungsprozesse einer Stadt oder eben so ein Tunnel, das sind schon Herausforderungen für so ein Haus. Und klar zu machen, dass dieses Haus es wert ist, auch zum Beispiel im Zuge dieser ganzen Veränderung, die rund um den Hauptbahnhof einfach passieren wird, welche Rolle das Haus für dieses Umfeld spielt als Ort der Gestaltungsdiskussion. Wenn das sozusagen vollständig etabliert ist, dass es keiner mehr wegdenken will, ja, das würde mich wahnsinnig freuen. Ich würde mir wünschen, dass mein Team auch mit großer Zuversicht in die Zukunft schaut, also dass wir zum Beispiel Klarheit haben in gewissen Dingen, dass wir wissen, was jetzt kommt. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass ich sozusagen, wenn ich es loslassen würde, weiß, die Weichen sind so gestellt, dass das Haus gut und stabil mal weiterfährt. Es darf und muss sich dann verändern. Das ist, finde ich, gar keine Frage. Jeder, der nach mir kommen wird, wird das Haus anders sehen und wird es verändern. Das finde ich auch vollkommen legitim. Aber als Ort der Gestaltung und des Diskurses würde ich natürlich mir wünschen, dass es weiterhin so gedacht und geführt wird, wenn auch vielleicht mit anderen Inhalten, anderen Schwerpunkten, anderen Partnern.
Sie wirken auf mich nicht wie eine Person, die danach einfach in Rente geht.
Nein, das werde ich auch nicht machen. Sicher nicht.
Ich meine, wir kennen uns erst seit rund einer Stunde, aber ich könnte es mir sehr schwer vorstellen.
Das wäre völlig absurd. Nein, ich weiß noch nicht. Ich meine, vielleicht bleibe ich auch hier, weiß ich auch nicht. Ne? Es liegt ja nicht allein an mir. Kann ja sein, dass man mich gerne hier weiterhin haben will. Dann kann man auch darüber nachdenken. Aber ganz sicher gehe ich nicht in Rente mit 64. Ganz sicher nicht. Also ich glaube, viel zu viel Energie und zu viel Ideen und zu viel Spaß an der Arbeit. Nein. Also da gibt es noch einiges, was vor mir liegt, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles weiß, was es ist.
Ist ja manchmal ganz gut so, dass man das noch nicht weiß, ne? Letzte Frage, die stellen wir jedem und jeder, die in diesem Podcast mitwirkt. Stellen Sie sich vor, Sie haben noch 24 Stunden in Hamburg. Also Sie müssten aus einem nicht näher definierten Grund die Stadt für längere Zeit verlassen. Was würden Sie in diesen 24 Stunden in Hamburg unbedingt noch treiben wollen?
Also etwas, wenn es das Wetter zulässt, was ich sofort wieder machen würde, ist sozusagen in die Gegend, muss nicht die Strandperle sein, aber dort an den Strand. Und das habe ich einmal erlebt, und zwar mit das schönste Sonnenuntergang und der Hafen gehen die Lichter an. Das würde ich mir nochmal anschauen wollen. Ich würde wahrscheinlich schauen, dass ich entweder Kampnagel oder Elbphilharmonie was Schönes sehen kann, erleben kann, weil es sind zwei Orte, die ich beide über die Maßen mag, so konträr sie sind. Ich finde sie großartig an dieser Stadt. Und das sind wahrscheinlich die wichtigen Sachen. Ich würde sehr, sehr aufmerksam mit dem Fahrrad die Außenalster entlang fahren. Ich liebe diesen Weg.
Tölger Beierle plant natürlich bereits das Jahr 2025. Eines der Highlights wird die Ausstellung Glitzer sein. Sie verspricht sich viel davon. Auch immer wieder gut, die Museum für Kunst und Gewerbe Messe. In diesem Jahr findet sie vom 27. November bis zum 1. Dezember 2024 statt. Die aktuelle Ausgabe vom Hamburger ist im Handel erhältlich. Auch dort triffst du Tölger Beierle. Außerdem habe ich Patrick Rüther, Mr. Gastro, im Le Big Tamtam getroffen und mit ihm über den Zauber der Gastronomie gesprochen. Verzaubern lassen kannst du dich auch im hauseigenen Kultimbiss Kleine Rast an der Elbe. Dafür sorgt schon der Ausblick dort. Und die neue Ausgabe vom Hamburger gibt's da natürlich auch. Am 30. November serviert dir mein Podcast-Kollege Boris Rogosch wieder Hamburger Gastrokultur. Wir hören uns dann wieder am 15. Dezember. Dann erzählt dir Heinz Strunk, warum er sich in seinem neuen Roman an Thomas Manns Zauberberg versucht hat. Am besten abonnierst du diesen Podcast, wenn noch nicht geschehen. Dann verpasst du keine Folge. Und wenn er dir gefällt, teile ihn mit mindestens einer Freundin oder einem Freund. Hinterlass uns doch auch bitte ein paar Sternchen als Bewertung und ein paar nette Worte auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Das klingt immer so banal, aber für uns ist das wirklich total wichtig, weil es diesem Podcast und damit unseren Gästen einfach mehr Sichtbarkeit verleiht. Ich sage schon jetzt dafür Danke. Ein Dankeschön geht auch raus an Tölger Beierle. Liebe geht außerdem raus an Stefan Inrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamorisch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an dich. Danke, dass du uns zuhörst. Wir wissen, du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem ganzen Game. Ahoi, eure Regine und die Crew vom Hamburger.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.